Moin Janina.
Moin Lara.
Wir beide dürfen tatsächlich wirklich Moin zueinander sagen, weil wir beide tatsächlich in Hamburg sind oder aus Hamburg kommen. Du sitzt auf dem Süden, also südlich der Elbe sozusagen, und ich sitze dir eigentlich fast gegenüber, könnte man fast sagen.
Ja, wir können uns fast zuwinken hier.
Genau, Luftlinie ist es sehr kurz, aber wenn wir uns wirklich sehen wollen, dann müssen wir durch den Elbtunnel, gell?
Ja, das ist immer die Katastrophe, genau.
Genau. Wir sprechen heute zusammen über die Spiraldynamik. Du hast nämlich in der Spiraldynamik das Level Advanced und arbeitest auch als Dozentin, hältst Vorträge über die Spiraldynamik und bist vom Grundberuf Physiotherapeutin und Heilpraktikerin. Und bist selbstständig mit eigener Praxis im Süden von Hamburg, richtig?
Ja, korrekt.
Was machst du in deiner Praxis alles? Was bietest du da alles an, außerhalb jetzt von Spiraldynamik?
Also Spiraldynamik ist eigentlich der große Überbegriff, weil es ist einfach, mein Verständnis der Bewegung ist halt das spiraldynamische Denkkonzept. Und natürlich integriert man da alles Mögliche da drin auch. Sei es Bewegungsanalysen mit Laufband oder Fußdruckmessungen. Heilpraktik ergänze ich da jetzt noch gerne mit Dry Needling, also Akupunktur in den Triggerpunkten. Also das, was notwendig ist. Und ja, da sind wir halt zu viert und haben dann ein schönes Team, schöne Räumlichkeiten. Und aber dieser Überbegriff Spiraldynamik schwebt über allem, was wir machen. Ja.
Aber du bist jetzt auch eine Spiraldynamikerin, die tatsächlich auch den ganzen Körper mit Spiraldynamik behandelt.
Oder? Ja, aber das sollte es eigentlich immer sein, weil Spiraldynamik ist nicht auf einen Körperabschnitt begrenzt.
Ja. Ja,
das ist, der ganze Körper hat, wie soll man sagen, die Spiralen in sich, in der Anatomie, in dem knöchernen Aufbau, der Struktur, wie die Muskeln und Bänder verlaufen. Und das ist natürlich auch übergreifend, gelenkübergreifend auf das nächste und so weiter. Also das beeinflusst sich ja gegenseitig und deswegen muss man auch den ganzen Körper ansehen dafür.
Ja. Ja, super, da sind wir schon so ein bisschen im ersten Thema. Was ist Spiraldynamik? Das ist ja immer so die super schöne Frage, wenn dann einer vielleicht am besten so, also ich kenne das so ein bisschen, die rufen dann an und sagen, ja, sie würden gerne, sie haben gesagt, vom Arzt gesagt bekommen, sie sollen Spiraldynamik machen. Was ist das überhaupt? So. Jetzt darf ich dir das diese fantastische Frage stellen.
Ja, ja, viele also können sich gar nichts drunter vorstellen oder denken, irgendwas Komisches, Abgehobenes oder so. Und ist es eigentlich gar nicht. Also es ist auch keine Behandlungstechnik. Ich mache nicht Spiraldynamik oder der macht nicht Spiraldynamik, sondern im Prinzip ist es ein neurophysiologisches Bewegungskonzept. Das bedeutet, was ich gerade schon sagte mit der Anatomie, dass man erkennt in diesem Aufbau der Anatomie, wie eigentlich eine sinnvolle und koordinierte Bewegung sein sollte, in dem Gelenkabschnitt und eben auch auf den ganzen Körper dann umgesetzt. Und wie auch man zum Beispiel gewisse Bewegungspotenziale optimal ausnutzen kann. Und das führt dazu, wie bewege ich mich eigentlich gesund? Das heißt, leistungsfähig oder optimal leistungsfähig, das heißt schmerzfrei und auch verletzungsfrei, also prophylaktisch. Das bedeutet eigentlich Spiraldynamik, dass man schaut, wie ist eigentlich der anatomische Aufbau und zwar in funktioneller Übertragung. Das verlieren viele aus dem Auge. Also wofür ist dieser Muskel denn genau da? Mhm. Und was ich auch sagte, Spiraldynamik, weil eben dieser spiralige Aufbau in der menschlichen Anatomie ist und wie das in die Dynamik, in unsere menschliche Dynamik und Bewegung übertragen werden soll, sinnvoll. Und wenn man dann ins Detail gehen will, dann kann man noch davon sprechen, okay, eine Spirale hat einen Anfang und ein Ende. Das heißt, sie hat einen Anfangspol und einen Endpol und wie sich die gegenseitig zueinander oder im Verhältnis zueinander bewegen. Und das bedeutet um drei verschiedene Raumachsen. Wir haben einen Raum in drei Achsen aufgeteilt und das ist in einem ganz speziellen Relationsverhältnis und daraus kann man sich das ableiten für den gesamten Körper eigentlich, wie dieser Abschnitt funktioniert und das übertragen wird in den nächsten Abschnitt und wie die sich dann gegenseitig beeinflussen. Und das Schöne ist, dadurch, dass es keine Technik ist, ist es universell anwendbar. Also ich kann das gebrauchen in der Therapie, Ich kann das gebrauchen im Tanz, beim Ballett, beim Yoga, um wirklich die Asanas noch detaillierter, noch tiefer und genauer zu machen. Also es ist übertragbar auf alles, was mit Bewegung zu tun hat. Und das ist das Tolle bei der Spiraldynamik.
Das bedeutet letztendlich, jeder kann was daraus ziehen. Jeder kann davon profitieren.
Ja.
Ja. Und man kann die
jeder, der es möchte. Jeder, der
ja,
es möchte.
Genau, das ist die beste Voraussetzung. Genau, derjenige muss es natürlich wollen, auf jeden Fall. Aber das bedeutet, du kannst mit einem Patienten, der, sagen wir einfach mal, sehr bewegungseingeschränkt ist, das anwenden, genauso wie, du hast gerade jetzt schon den Tänzer gesagt, da springe ich natürlich sofort drauf an, und sowas halt, wie dann auch bei einem Balletttänzer oder bei einem Tänzer im Allgemeinen.
Ja, ganz genau, ganz genau. Ja, das ist das Schöne, das macht das so spannend, so vielfältig und so übertragbar. Ja, ich muss nicht unbedingt selber Ballett tanzen können, um trotzdem ein Verständnis zu haben, wie er seine Bewegung optimieren kann. Ja? Mhm. Oder ich muss nicht selber Triathlet sein, um zu wissen, wie er seine Schwimmbewegung optimieren kann, um verletzungsfrei zu sein oder um mehr Leistungen zu zeigen. Ja.
Ist die Spiraldynamik ein... Also nicht reines biomechanisches Konzept ist es ja nicht, aber sie lehnt sich sehr an die Biomechaniken, also an die Biomechanik an. Oder würdest du die Spiraldynamik nicht nur in der Biomechanik sehen?
Also nein, würde ich nicht nur in der Biomechanik sehen, weil es ist neurophysiologisch und es ist bewegungspädagogisch. Also es kommen verschiedene Bereiche zusammen. Ja.
Ja. Ja, ja.
Weil das andere wäre mir zu mechanisch, wie du es genau sagst. Nee, es ist mehr. Und es hat auch mehr Einfluss. Also man sagt ja, die Psyche beeinflusst den Körper, ja? Psychosomatik, aber es geht genau umgekehrt, in die andere Richtung. Wenn ich am Somatischen arbeite oder am Körper, beeinflusst es meine Psyche. Also es geht in beide Richtungen. Und das merkt man auch bei den Patienten, wenn man mit ihnen an ihrer Bewegung arbeitet, wie sie sich auch anders fühlen. Und das ist toll.
Ja. Wie sieht jetzt die Spiraldynamik die Funktionseinheit Fuß? Also wenn wir jetzt mal auf das Thema Fuß jetzt so zu sprechen kommen.
Also Frage, was du genau meinst. Also meinst du jetzt den Unterschied zu anderen Behandlungsansätzen oder die besondere Sichtweise jetzt der Spiraldynamik auf das Thema Fuß? Was meinst du jetzt?
Genau, also ich meine die Sichtweise auf den Fuß und ich finde schon, dass die Spiraldynamik gerade in den konservativen Therapieformen, finde ich, bis jetzt allen anderen weit überlegen ist, weil sie einfach sehr komplex den Fuß und die Funktionalität des Fußes ansieht. Ich finde viele auch andere Therapiemethoden oder Ideen, die auch ins Thema Gangbild gehen, die haben dann das Bein, die haben die Hüfte, die haben das Knie und die haben das obere Sprunggelenk, das untere Sprunggelenk und dann ist da irgendwie oft Schluss. So, und ich finde die Spiraldynamik, bei der hat man das Gefühl, dann legen die gerade noch mal richtig los. So ab dem unteren Sprunggelenk, so ja, jetzt fangen wir an. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, es liegt einmal auch daran, dass der Fuß in vielen Konzepten oder Techniken sehr stiefmütterlich behandelt wurde in den letzten Jahrzehnten. Und das, was man dann gemacht hat, war nicht wirklich funktionell im Sinne, hat das mit Bewegung oder mit Gehen zu tun? Ja, also Socken aufheben, das ist nett und das ist spielerisch. Ja, ist jetzt nicht, dass es nichts bringt, aber es hat jetzt nicht funktionell was mit dem Gehen zu tun. Und das ist eben das Tolle, dass Spiraldynamik eben schaut, was hat das jetzt mit deiner eigentlichen Bewegung im Alltag zu tun? Mit dem Gehen, mit dem Stehen, mit dem Laufen. Und beim Fuß finde ich halt spannend, es ist der einzige Körperabschnitt, der eigentlich permanent oder immer wieder eigentlich direkten Kontakt mit unserer Umwelt hat, mit der festen Umwelt. Das heißt, das Einzige, der Bodenkontakt hat. Ja? Wir greifen nicht so oft zu irgendwas hin, wie unsere Füße. So, also greifen, in Anführungsstriche, also Kontakt haben. Und das ist halt für den Fuß nochmal eine Besonderheit. Und trotzdem ist er am meisten aus unserer Wahrnehmung raus. Ja, die wenigsten wissen, was eigentlich ihr Fuß da unten macht. Ja, der geht. Ja, der trägt mich. Ja, irgendwann halt nicht mehr. Und dann sind sie aufmerksam auf ihren Fuß. Ja, das heißt, der ist weit weg vom Gehirn. Er ist immer eingepackt in Sockenschuhen, was auch immer, meistens auch noch eingeengt. Das macht ihn so, dass er total raus ist aus dem Fokus. Und der Fuß ist eben wirklich sehr wichtig, weil er eben dieser erste Kontakt zu unserer Umwelt ist. Und er muss Höchstanforderungen standhalten. Das kleine Teil da, in Anführungsstriche, ja, ob man jetzt 25 oder 30 Zentimeter Länge hat, wie auch immer, mit 26 plus zwei Sesambeinchen, Knochen, der ist total, er ist flexibel, also richtig schön mobil. Er ist aber auch stabil, er hat Kraft, er hat Ausdauer. Aber das müssen wir auch so erhalten, dass er das hat. Und wenn wir der nicht mehr in unserem Bewusstsein ist, dann verliert das irgendwann, ja, weil er eingeengt ist, weil er eigentlich nur noch irgendwie was macht und irgendwie trägt, aber eigentlich gar nicht mehr human sich bewegen kann, also menschlich. Ja. Die Voraussetzungen nehmen wir ihm häufig. Und das ist das Schöne, dem Fuß wieder das zu zeigen, was er kann, welches Potenzial er hat und ihm das wiederzugeben, so gut wie möglich. Auch wenn schon Verschleiß da ist, verbessern geht eigentlich fast immer.
Ja.
Und das ist egal, ob das eine 80-Jährige ist mit schon echt schlimmster Arthrose im Großzehengelenk oder wo auch immer. Sobald die weiß, was man da verändern kann und daran arbeitet, ist die Belastung schon vielleicht auf bessere Anteile, auf andere Anteile verlagert. Und das macht schon wieder eine Entlastung für die überlasteten Bereiche. Und deswegen, das ist ein Teil des Fußes, was ich so spannend finde, weil er einfach ja, so elementar eine Schlüsselstelle hat. Und gleichzeitig finde ich noch ganz wichtig zu sagen, dass der Fuß auch von oben mit beeinflusst wird, und zwar ganz stark über unsere Hüfte. Also Fußtherapie heißt nicht am Fuß zu bleiben. Mhm. Und das muss man immer mitmachen, weil sonst wird das nicht langfristig gut werden, das Problem. Mhm. Also da auch weiterzuschauen. Und das ist halt der Unterschied zu vielen Medizinern, die sehr lokal immer schauen, wo das Problem ist. Aber das ist eben nicht die Spiraldynamik und für viele andere Konzepte natürlich auch nicht. Da will ich jetzt die Spiraldynamik gar nicht immer als einziges Konzept daraus nehmen, sondern dass man wirklich ganzheitlich guckt und die Zusammenhänge, die Anatomie geht weiter nach oben. Ja, wir sind ein Mensch, ein ganzer Organismus.
Mhm. Ja. Das heißt, du behandelst immer, wenn du einen Fuß hast, sagen wir jetzt einfach mal, wir nehmen mal einen einfachen Patienten, der sonst nichts hat, sondern zu dir kommt, weil er einen Fersensporn hat oder eine Metatarsalgie, also lokal einen Schmerz irgendwo in dem Fuß hat oder eine Problematik in dem Fuß hat. So, dann handelst du automatisch immer die Beinachse mit, bis zur Hüfte, hast du gerade gesagt.
Nee, das geht noch weiter nach oben. Also das geht dann noch weiter nach oben. Aber häufig ist halt, in der Spiraldynamik spricht man von Koordinationseinheiten und da haben wir über 10 im Körper, aber die sich natürlich gegenseitig beeinflussen. Und der Fuß selber hat 2 Koordinationseinheiten, schon mal den Vorfuß und den Fuß als Gesamtes. Und dann geht es über in die Koordinationseinheit Bein, die auch wieder diese spiralige Verschraubung hat. Dann geht das wieder weiter in die Koordinationseinheit Rumpf. Also, aber die beeinflussen sich eben alle gegenseitig. Und wenn jemand mit so einem Problem kommt, dann gucke ich nicht nur auf den Fuß, ich gucke den Menschen als Gesamtes an. Ich mache eine Bewegungsanalyse, das kann man visuell machen. Ich mache es eigentlich immer auch mit Video, weil ich das den Patienten dann auch zeigen kann. Und ich kann Zeitlupe machen und ich kann Aufnahmen, Copy-Paste oder was auch immer machen, dass ich das auch nochmal wieder rausholen kann, wenn der weiter da war und wir einfach eine Entwicklung haben, eine Verbesserung haben. Und dann sagen, guck mal, wo du angekommen bist, war das so und wie sieht es jetzt aus? Also die Analysen finde ich immer sehr wichtig, für mich und für den Patienten. Ja.
Und die Analysen oder auch das Bewegungskonzept oder dann weiter nach oben durch den ganzen Körper zu arbeiten, das ist dann sozusagen die Therapie, aber das oder wird das als Ursache mitgesehen, wenn sozusagen der Mechanismus nach oben nicht funktioniert für eine Problematik im Fuß?
Ja, also es ist immer schwer zu sagen, was war zuerst A, Henne oder Ei. Ja? Aber wenn ich mehrere Sachen sehe, dann muss ich auch an mehrere Sachen ran. Und ich versuche für mich halt mit dem, was ich an Erfahrung habe, zu sehen, okay, was hat wohl den größten Einfluss jetzt, ungünstigsten Einfluss im Moment auf das Thema? Und das versuche ich halt in der Einheit zu fokussieren. Ich werde nicht in einer Einheit mit 1000 Sachen ankommen. Der ist ja den Overload, also das geht nicht. Dann kommt er nie wieder. Ja. Spinnt. Dann versuche ich für mich einfach den Fokus zu nehmen. Okay, das fällt mir am stärksten auf und dann arbeiten wir an dem Thema, was er da verändern kann, verbessern kann. Genau. Und dann geht das weiter. Ne? Dann guckt man, okay, wie gut integriert er das bis zum nächsten Mal? Wie fällt Ihnen das? Also soll er mir erzählen, wie gut hat das geklappt? Und dann schauen wir eben bei der nächsten Analyse wieder weiter.
Ja. Das bedeutet, die Patienten bekommen von dir Aufgaben mit nach Hause, woran sie arbeiten sollen?
Ja.
Sozusagen?
Ja. Das sind halt nicht, ich unterscheide immer, und das sage ich den Patienten auch, wir machen einmal Übungen und die Übungen können sein, Mobilisation oder Muskelansteuerung zu trainieren. Sag mal, wenn ich lange einen Muskel nicht gebraucht habe oder vielleicht noch nie, das kann ja auch sein, weil der sagt, er hat schon als Kind Knick, Senk, Spreizfüße gehabt und hat schon mit 7 Jahren Einlagen gehabt, dann kann das sein, dass der noch nie manche Muskeln richtig angesteuert hat, hat er nie richtig gelernt. Und dann das anzusteuern, was man Jahrzehnte oder so nicht gebraucht hat, ist echt schwierig. Und ich frage immer, können Sie mit den Ohren wackeln? Ja, und die meisten können es halt nicht. Dann sage ich aber, wir haben alle die Muskeln dafür.
Ja.
Also wenn ich das jetzt üben will, dann könnte ich das üben und dann würde ich das irgendwann auch können. Mhm. Nur ich sehe jetzt keinen Sinn und Zweck in meinen Ohren wackeln, aber im Prinzip ist es eh, man denkt, das geht nicht,
ja.
Aber man kann es lernen. Und ich erkläre natürlich hier, warum das sinnvoll wäre, das zu üben.
Aber da ist dann, ich finde den Vergleich total, ich hatte den in einem anderen Podcast mit Lara von Physio-Students, die hat genau denselben Vergleich gemacht mit den,
ach so, okay.
mit den Ohren. Und tatsächlich finde ich das total spannend, weil, wie du gerade gesagt hast, das Ohrenwackeln brauchen wir nicht. Das Gehen und das Stehen brauchen wir aber ständig und immer. Und das ist so weit aus unserem Bewusstsein raus, was unser Fuß kann, dass es, also dass man es mit sowas wie dem Ohrenwackeln tatsächlich vergleichen kann bei vielen Leuten. Vom Bewusstsein her, gell?
Ja, und das halt ein Punkt, ist halt Übungen für eben Ansteuerung, Beweglichkeitsverbesserung, Wahrnehmung, das ist ja auch ein blinder Fleck, ne? Was sagt die Füße, was machen meine Füße, wo sind eigentlich meine Zehen, was macht der kleine Zeh, das merken die gar nicht.
Ja.
Übungen, um das zu verbessern, und der zweite Teil ist einfach die Integration in den Alltag, und das sind für mich keine Übungen mehr, das sind Bewegungsverbesserungen, die nachher neue Bewegungsmuster werden sollen. Und das vergleiche ich auch immer mit Schreiben lernen zum Beispiel. Guck mal einem Kind zu, was Schreiben lernt mit 6, wie das geht. Ja? Da ist das A wird dann 3000 Mal geschrieben und das ist dann ganz kritzelig und die andere Hand arbeitet mit und die Zunge ist raus und das ist angespannt und der Stift wird richtig doll aufgedrückt. Also wie grobmotorisch Bewegungslernen ist. Oder jemand, der Autofahren lernt und schalten muss. Hallo. Ja, da wird der Knüppel wird fast rausgerissen. Ja. Aber heute denken wir nicht mehr drüber nach. Genau wie mit dem Schreiben. Und genau das können wir eben wieder lernen. Problem ist, wir können auch so gehen, so wie wir bisher gegangen sind. Das heißt, wir können gehen. Nur wie wir gehen, ist nicht immer so toll, dass der Körper da langfristig am meisten von profitiert, sagen wir es mal so.
Hast du eine Theorie für dich selber dafür, warum? Weil eigentlich haben wir ja von der Natur aus alles mitbekommen. So. Für das effiziente Gehen. So, das ist ja. Für uns Homo sapiens das Überlebensding an sich gewesen. So, gell? Warum das so vielen Leuten so schwer fällt?
Ich habe mir schon gedacht, dass du auch so eine Frage stellst, weil das stellen auch viele Patienten.
Ja.
Und dann sage ich immer, ich kann das nicht direkt beantworten, aber ich habe für mich die Theorie, dass wir ja immer mehr denaturieren. Wir leben in einem denaturierten Umfeld. Wir haben zu funktionieren. Wir haben ein sehr stark leistungsorientiertes Umfeld. Das heißt, es interessiert niemanden deine Befindlichkeit, dass du hast abzuliefern. So, und da interessiert es mich gar nicht, ob mein Fuß da unten sagt, Alarm, 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 das versuche ich einfach auszublenden. Also so ist das einfach. Wir hören nicht mehr da auf das, was unser Körper uns vielleicht erstmal subtil sagt. Erst wenn er mit dem Vorschlaghammer kommt, dann merken wir, okay, irgendwas geht nicht mehr. Aber das vorher haben wir gar nicht mitgekriegt. Und ich glaube, das hat wirklich damit zu tun, dass wir in der Gesellschaft so funktionieren müssen. Das kann auch manchmal sein, dass der Druck von außen oder auch von uns selbst auferlegt wird. Ja, man kann sich auch selbst einen Leistungsdruck machen. Das muss nicht immer von außen kommen. Und dass wir dadurch so unser Körpergefühl und das, was uns gut tut, verlieren mit der Zeit. Ja, das ist so meine Theorie dahinter, weil man kann es ja auch wieder erlernen, das ist ja auch ein schönes Wort, was modern ist und seit Jahren so ein bisschen mehr Beachtung findet, ist Achtsamkeit. Und das, aber im Prinzip trifft es genau das.
Ja.
Achtsamkeit für sich, weil wenn ich das nicht pflege, was ich habe, das muss ich auch mit meinem Auto tun, wenn ich das nicht pfleglich behandle, dann habe ich es nicht lange. Ne?
Ja, so. Ja, ich habe ja immer noch so ein bisschen die Idee, dass es auch eine gewisse Bewegungsangst in unserer Gesellschaft gibt. So, dass zum Beispiel, ich erlebe das jetzt gut, meine Tochter ist jetzt 6, wie viel Bewegungsangst schon vermittelt wird, geh da nicht hoch, du kannst da runterfallen. Oder renn nicht so schnell, dann fällst du hin. Und das geht ja dann in der Gesundheitsbranche weiter, was man alles nicht machen darf, weil unser Körper, man darf den Wasserkasten nicht so und so heben und man soll da und darauf achten und sowas. Ja, diesen ganzen, also dass wir in unserer Bewegungsfreiheit vielleicht so ein bisschen gehemmt werden, weil wir den Mut, ob wir den verloren haben, weiß ich jetzt nicht, aber mir fällt jetzt gerade kein anderes Wort ein, dass wir den Mut verloren haben, uns da einfach zu vertrauen, unserer Motorik.
Oder die Neugier genau. Zur Bewegung und auszuprobieren.
Genau.
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 Das ist bestimmt ein Faktor, der mit dabei ist. Ja, das denke ich auch. Oder das Denaturierte ist ja auch das lange Sitzen. Ja, und zwar permanent in einer Haltung. Ja? Klar, es geht manchmal nicht anders, weil man kann eben, sag mal, Zappel-Philipp war verpönt früher. Ja. Ne? Hier der Struwwelpeter, der Zappel-Philipp war der Böse. Ja. Aber ich sage immer meinen Patienten, bitte seien Sie Zappel-Philipp.
Ja, genau. Und auch lange, dass man auch mal lange Strecken irgendwie tatsächlich auch zu Fuß geht, gell? Dass man auch wirklich lange, lange Strecken geht, wenn man sich überlegt, so dass unser Körper wirklich für 10, 15 Kilometer am Tag gebaut wurde. So.
Ja, gut, das musst du auch erstmal zeitlich hinkriegen. Ne?
Ja, also da
bin ich erstmal so, dass ich das auch relativiere und sage. Hauptsache man bewegt sich, aber auch möglichst groß räumige Bewegung machen. Das machen die Kinder normalerweise ja alle.
Ja.
Nur wir Erwachsenen nicht mehr. Und deswegen werden wir immer steifer. Wir bewegen, wir nutzen unser Potenzial nicht mehr und das schränkt unser Potenzial und unsere Beweglichkeit ein. So, wenn wir da ein bisschen mehr auf dem Boden rumkrabbeln, toben, sonst was würden, dann würde es uns deutlich besser gehen, glaube ich.
Ja, das stimmt. Gehen wir weiter nochmal zu dem Fuß. Welche Krankheitsbilder können von dem Konzept der Spiraldynamik profitieren
im Fuß? Also, ja. Also im Prinzip kann man sagen, es sind sowohl orthopädische Probleme als auch neurologisch. Ich erkläre das aber gleich nochmal. Und sogar diabetologische würde ich so damit reinbringen. Auch wenn das jetzt nicht das Hauptthema ist. Bei orthopädischen kann man eigentlich von allen Deformitäten reden, sei es Hallux valgus klassisch, rigidus, also alles, was mit Arthrosen auch zu tun hat, mit deformierten Zehen, ja, aber auch Fersensporn, Entzündungen in dem Bereich, Sehnenreizung, Achillessehne, alles, was in diesem orthopädischen Bereich reinfällt, kann man damit therapieren, weil es einfach darum geht, was läuft da in der Belastung falsch. Ja? Dann das Neurologische, da packe ich jetzt mal das Nordenneurom rein. Das hat natürlich auch was Biomechanisches als Entstehungsgeschichte, aber es ist nun mal, der Nerv wird gereizt und verändert sich mit der Zeit. Aber im Prinzip auch, und dann gehen wir wieder weiter nach oben, Radikulopathien, also Ausstrahlung, die vom Ischiasnerv kommen und im Fuß Symptome machen. Der muss gar keine Rückenschmerzen, Anführungsstriche haben. Der hat irgendwie ein Brennen, ein Ziehen unten im Fußbereich, irgendwie innen, außen, wo auch immer. Also Tarsaltunnelsyndrom kommt dann auch noch dazu. Also auch neurologische Sachen können eventuell damit behandelt werden. Man muss halt gucken, was es neurologisch ist. Natürlich keine Polyneuropathie, ja, das geht nicht. Und diabetologisch wäre zum Beispiel, die haben ja nun mal auch Druckstellen, die sich entwickeln, durch einfach Fehlbelastung. Natürlich haben die auch häufig schon Empfindungsstörungen. Man kann aber auch visuell lernen, anders zu belasten, über den Kopf einfach lernen, den Druck anders zu verteilen. Also da kann man die Belastung verbessern und somit auch Ulzera, also diese Druckstellen, offenen Stellen, verhindern oder eben, dass sie wieder besser heilen können. Also das sind so die großen drei, würde ich sagen, die ganz gut damit behandelbar sind. Aber das Hauptthema ist natürlich orthopädisch.
Ja. Und welche Patienten profitieren davon? Also was muss der Patient mitbringen, dass er von der Behandlung profitieren kann?
Also es geht natürlich da darum, dass sie bereit sind, bei sich selbst auch anzufangen. Also herausfinden wollen, warum sie das bekommen haben. Denn Vererbung ist, wenn überhaupt, nur ein ganz kleiner Teil. Ja, man kann irgendwie ein laxes Bindegewebe vererbt bekommen. Klar, Epigenetik kann man auch nochmal mit reinpacken. Aber das Hauptthema ist, was machen sie falsch? Ja, und das fängt im frühkindlichen Alter nun mal auch an, dass die Kinder sich ja auch Bewegung abschauen bei ihrem Umfeld. Und das erste Umfeld ist nun mal der eigene Haushalt, das heißt die Eltern und die Geschwister. Und wenn da schon was falsch läuft, auf jeden Fall geht es darum, auf sich zu kommen, selbst analysieren zu wollen, was bei sich selbst falsch läuft, das zu registrieren. Also Selbstwahrnehmung und auch dann nachher zu modifizieren, zu optimieren, variieren, wie auch immer man das nennen will. Muster verändern, Bewegungsmuster verändern und nicht Übungen abspulen. Also ich will nicht, dass jemand sagt, aber Sie haben ja mir eine Hausaufgabe gegeben, das mache ich jetzt schon eine halbe Stunde. Da sage ich immer, also ja, die fallen ja aber irgendwann weg, die sollen Sie nicht bis an ihr Lebensende machen, sondern was sollen Sie denn eigentlich machen? Sie sollen lernen, wie die Belastung im Stehen und Gehen besser verteilt ist, dann müssen sie diese blöden Übungen auch nicht mehr machen.
So. Ja.
Und das ist das Ziel, dass man bereit ist, so Feinschliff zu machen. Und da geht es gar nicht um große Veränderungen im Gehen und Stehen, sondern es sind Feintuning ist es. Aber das ist umso schwerer, weil man eigentlich immer wieder achtsam sich selbst beobachten muss, was man im Laufe des Tages eigentlich wie macht. Ohne das jetzt immer als böse oder zu bewerten. Es geht jetzt nicht um Wertung, sondern, was weiß ich, machen meine Zehen beim Abstoßimpuls mit oder nicht? Ja? Und machen sie alle mit oder nicht? Allein das mal zu merken.
Ja.
Also man muss auf jeden Fall selbst was zu tun.
Ja. Genau. Man muss Lust dazu haben, mit seinem Körper, nicht an seinem Körper, sondern mit seinem Körper gemeinsam zu arbeiten.
Ja, und auch einfach selbstbestimmt zu sein. Also es geht darum, der Patient bekommt was an die Hand, dass er selbst sich heilen kann, in Anführungsstriche. Es kann niemand anders für ihn tun.
Ja.
Man kann es ihm aber zeigen, wie es gehen würde, könnte, der Weg, den er gehen könnte.
Also würdest du auch da sagen, dass die Spiraldynamik auch einen Coaching-Ansatz hat?
Ja, definitiv. Also ganz viel. Ja.
Super. Wie baust du so deine Therapien auf? Wie sieht das so aus?
Also ich nehme mir erstmal viel Zeit. Also ich arbeite eigentlich im 50 bis 60 Minuten Rhythmus, weil du kannst da nicht durchhetzen. Du musst dir Zeit nehmen. Du musst Zeit nehmen für Anamnese, für also am Anfang natürlich Gespräch, Historie, wie hat sich das entwickelt, aber auch, was möchte der Patient? Ich will ihm nicht meinen Willen aufdrücken, sondern was will er? So, das ist erstmal der Anfang. Dann geht es natürlich um Untersuchungen, das heißt klinisch Untersuchungen, verschiedene Testungen, aber auch Analysen per Video. Eventuell Fußdruckmessung, wenn man das hat. Das ist dann der nächste Schritt. Und dann geht es, dass ich mir mein Resümee mache. Okay, was ist heute wichtig? So. Und dann gehen wir in die Therapie. Und das sind sowohl passive Anteile, wenn ich was mobilisieren möchte, was er selbst zu Hause vielleicht nicht so hinkriegt. Dann assistiv, wo ich ihm helfe. Und dann nachher aktiv, selbstständig, wie er das integriert bekommt. Und dann kriegt er eben Hausaufgaben für diese Integration. Und ich helfe halt, indem ich einfach diese Möglichkeiten aufzeige, was genau und auch wie. Dann versuche ich natürlich auch Motivator zu sein, dass sich das auch wirklich lohnt. Aber das merken sie dann selber nachher sowieso dadurch, dass sie spüren, das tut mir eigentlich gut. Also es fühlt sich besser an oder der Schmerz wird weniger oder kommt nicht mehr so häufig oder. Dadurch, das ist natürlich so ein Selbstmotivator, dass sie merken, das hat auch einen Effekt und zwar in die richtige Richtung, ohne Medikamente. Und das ist das Ziel. Und der Vogel soll nachher wieder fliegen können, alleine. Ich will ihn nicht im Käfig behalten, weil er so schön viel Geld reinbringt.
Genau. Naja, so schön viel Geld ist es ehrlich gesagt in unserer Branche ja auch nicht, gell?
Nein. Es kommen ja genug andere Vögel geflogen.
Das ist es auch. Man ist ja dann auch immer ganz froh, dass es läuft, dass es in Bewegung ist. Wenn man mit der Bewegung arbeitet, will man ja auch sein Geschäft einfach in Bewegung haben, gell?
So. Ja.
Dann müssten wir noch einmal ganz kurz so ein bisschen in die Richtung mit Einlagen und Schienen. Das ist natürlich immer wieder, gerade wenn man jetzt so im Fußtherapiebereich arbeitet, kommt man ja an das Thema immer wieder schnell ran. Und da fragen auch ganz viele Patienten Einlagen ja oder nein. So, das ist ja immer die große Frage. Wie sieht die Spiraldynamik das?
Wir sind keine Gegner, sondern es geht darum, so viel Unterstützung wie im Moment nötig, ja, damit er davon auch profitiert. Das soll ja eine Hilfestellung sein, dass er irgendwie schmerzfrei wird oder leistungsfähiger oder was auch immer. Also irgendwie eine Verbesserung dadurch hat. Aber abtrainieren so bald wie möglich. Also wir wollen uns ja nicht abhängig machen von Hilfsmitteln. Wenn mein Bein gebrochen ist und dann brauche ich Krücken, aber wenn das wieder heile ist, dann möchte ich auch nicht ewig mit Krücken rumrennen. Und das ist das Gleiche mit einer Einlage. Und abtrainieren heißt dann wirklich langsam peu à peu das wieder zu üben ohne die Einlage. Das heißt aber nicht, wenn die Einlage drin ist, zum Beispiel im Schuh, dass ich nicht auch üben kann aktiv mit der Einlage. Ja, der Fuß ist imstande, auch mit der Einlage, und den Platz hat er normalerweise, aktiv zu sein. Ja? Und das, sich einfach nicht in dieses Fallnetz reinsinken zu lassen oder in diese Bettung. Und das sage ich halt immer wieder, das ist eine Unterstützung, solange es also notwendig ist, aber bitte irgendwann, wenn möglich, abtrainieren. Mag aber sein, dass so eine 80-jährige Dame mit eben ganz doll Arthrose und Füßen, wo du denkst, okay, wie kann die noch laufen, möchte aber keine OP, dass die weiter Einlagen tragen sollte, dass es für die besser wäre. Ja? Ja. Also nicht jeder wird davon wegkommen. Oder was weiß ich, ein Läufer oder ein Marathonläufer, dass der bei langen Strecken trotzdem eine Einlage drin trägt, weil einfach ist das eine wahnsinnige Leistung und irgendwann setzt auch eine Ermüdung ein vom Kopf oder von der Muskulatur, und dann ist es gut, dieses Fallnetz noch zu haben, also dass der Fuß irgendwo eine gewisse Stabilisierung noch hat, die er vielleicht auf lange Distanz vielleicht nicht mehr halten kann.
Also ist es schon so, dass die Spiraldynamik davon ausgeht, dass die Einlagen tatsächlich einen funktionellen Wert haben und nicht nur ein Placebo für den Patienten sind?
Das frage ich den Patienten, ob er davon profitiert oder nicht. Und wenn es Placebo ist, lass es Placebo sein. Das ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Placebo ist auch eine tolle Wirkung. Ja, ohne Nebenwirkung, also wenn es so ein Placebo ist, ohne Nebenwirkung. Weil eine Einlage kann leider eben auch Nebenwirkungen haben, wenn sie eben nicht gut gefertigt ist. Das gibt es leider ja auch. Also nicht jede Einlage ist toll, und das muss man einfach schauen. Oder der Fuß verändert sich vielleicht und dann ist vielleicht diese Einlage nicht mehr die richtige für denjenigen.
Genau.
Wer weiß, wie lange er sie hat. Ja, manche haben ihre Einlagen 10 Jahre lang und der Fuß ist aber komplett anders geworden. Und dann mag das sein, nicht mehr diese hier.
Ja. Genau, das und halt auch, ich finde auch, wenn man dann anfängt ja mit den Patienten am Fuß zu arbeiten, wir wollen ja was verändern. Wir wollen den ja stärker haben. Wir wollen den ja aufrichten. Wir wollen den ja, also wir wollen da ja auch ein Spannungsverhältnis drin verändern. Also allein wird ja schon, wenn der dann mit der angepassten Einlage kommt, wird ja in diesem Prozess von unserer Arbeit ja der Fuß schon anders.
Ja.
Also es geht auch in der Spiraldynamik viel darum, wenn es eine Entlastung gibt, wenn es eine Schmerzlinderung gibt, dann
klar, dann bitte erstmal nutzen, weil das andere braucht halt, bis man Bewegungsabläufe neu koordiniert bekommt und auch integriert bekommt, ist das natürlich ein Prozess. Was man Jahre, Jahrzehnte einfach ungünstig belastet hat, geht nicht von heute auf morgen, dass man das automatisiert. Also Automatisation, da gibt es ja verschiedene Theorien, ob man das 10.000, 20.000 oder 30.000 Mal wiederholen soll. Ich sage sogar vielleicht sogar mehr, weil wir gehen ja trotzdem. Also wir stärken unser altes Muster ja ständig in dem Moment, wo wir nicht das Neue machen. Das heißt, wir müssen lernen, irgendwas zu überschreiben oder ein neues Bewegungsgefühl, davon spreche ich eigentlich auch gerne, ein neues Bewegungsgefühl zu entwickeln. Weil Gefühle lassen sich schneller abrufen, als zu sagen, dreh den Fuß jetzt dahin und den großen Zeh oder den Ballen dahin. Und das sind zu viele Informationen. Die kannst du gar nicht. Und dann ist der nächste Schritt schon wieder dran. So schnell kommst du gar nicht mit dem Denken hinterher. Ja. Aber Bewegungsgefühl ist abrufbar.
Ja, das ist ein guter Ansatz. Ja. Super. Setzt du Schienen ein in der Therapie? Jetzt zum Beispiel eine Hallux Valgus? Eine Hallux Valgus Schiene?
ganz selten empfehle ich das als Nachtschiene, weil es natürlich eine super Kapselmobilisation ist über 6 bis 8, 9, 10 Stunden, wenn das echt richtig Kontrakt ist. Aber es ist eine rein passive Bandkapsel und auch Muskelmobilisation, wenn es da einfach Kontrakturen gibt. Ja? Mhm. Aber das muss schon ein bisschen heftiger sein. Man kann mit Kinesiotape auch einiges machen. Das ist dann immer noch elastisch und nachgiebig. Aber wenn es richtig doll ist, dann empfehle ich häufig, also empfehle ich auch mal so eine Hallux-Schiene zum Beispiel. Mhm. Ja. Mhm. Aber für nachts, also wirklich für die nächtliche Mobilisation, ohne dass man da was zu tun muss.
Ja, super. Dann lass uns mal über das Thema Schmerz sprechen. Das große Phänomen, das große Thema Schmerz. So, da ist ja in den letzten Jahren einiges, finde ich auf jeden Fall so zu rausgekommen. Wie steht die Spiraldynamik zu dem Thema Schmerz? Also, wo sieht die Spiraldynamik, wo kann Schmerz herkommen? Was beeinflusst Schmerz? Wie können wir mit dem Schmerz in der Behandlung umgehen?
Also die Spiraldynamik selber erklärt den Schmerz gar nicht, sondern sie orientiert sich eigentlich daran, was eben momentan in wissenschaftlichen Studien aktuell auch herausgefunden wurde. Und da ist Schmerz ja einfach ein sehr komplexes Thema. Es ist kein Output-Mechanismus, da kommt man ja auch weg von. Also nicht Input, Rezeptor, Reizung, Nozizeptoren, Output, Schmerz. Das ist es ja nicht, sondern es ist ein Verarbeitungsmechanismus. Und da kommen jetzt wieder viele Faktoren rein. Das heißt, sowohl die Rezeptoren, die irgendwie vielleicht gereizt werden von Nozizeptoren, irgendwelche Temperaturrezeptoren, als auch Erfahrung und Gefühle, psychosoziale Faktoren und auch biochemische Prozesse. Und wahrscheinlich habe ich noch nicht mal alles erwähnt. So. Und das muss man natürlich individuell aufgreifen, auch so ein bisschen herausfinden, wie ist der Patient, ob jetzt ängstlich oder nicht. Das sind ja auch Sachen, die das Ganze triggern können. Und da muss man halt schauen, mit seiner Behandlung auch, hands-on, hands-off, ne, kann der das zulassen? Das muss man wirklich schauen. Und das hat natürlich auch mit den eigenen Fortbildungen zu tun, inwieweit man da auf dem Laufenden ist oder nicht. Das erklärt jetzt die Spiraldynamik nicht spezifisch in der Ausbildung zum Beispiel. Mhm. Ja. Da habe ich jetzt zum Beispiel beim NOI ganz viele Sachen gemacht über Lorimer Mosley, Explain Pain oder Tim Beams und so weiter. Also das muss aber jeder für sich selber, also es ist ein spannendes Thema.
Ja.
Und was man dann echt gut integrieren kann, aber auch in die eigene Behandlung, wie man mit dem Patienten dann mit Schmerz auch umgeht. Dass man Schmerz nicht so stigmatisiert, böse, böse, böse oder so. Ja. Mancher Schmerz ist nicht immer böse. So. Und manche sagen immer, oh, das tut weh. Und dann erstmal differenzieren, ist das jetzt ein Dehnungsschmerz? Sie empfinden ja auch Dehnung manchmal als Schmerz. Und man sagt, okay, gut, Muskelkater ist auch ein Schmerz.
Ja.
Muss man einfach mal, und da muss man natürlich auch genau fragen. So. Das ist immer wichtig, dieses genaue Fragen, was ist da jetzt gerade los? Um den Patienten genau da abzuholen und dass er sich auch verstanden fühlt, ja. Das ist wichtig, dieses Vertrauensverhältnis auch.
Genau, absolut. Und ich finde ja auch immer wirklich dann Bewegungsmut oder auch eine Bewegungsneugier, wie wir vorhin schon gesagt haben, auch das ist, also die Erfahrung mache ich immer in der Praxis, auch das ist hilfreich für den Patienten, zu wissen, ich kann das trotzdem machen.
Auch wenn, das muss er aber erstmal lernen manchmal. Ja, ne? Wenn er immer Schmerzen hatte, muss er das erstmal lernen. So.
Ja. Und ich darf jetzt mit einem Hallux Valgus trotzdem mal in eine Extension irgendwie gehen und gucken einfach und sowas. Also bin ich auch spannend.
Ja.
Die Spiraldynamik, kommen wir nochmal zur Spiraldynamik als Ausbildung. Wer kann eine Spiraldynamik-Ausbildung machen?
Wer das machen kann?
Ja, wer also, das machen kann.
Das geht. Also eigentlich kann das jeder machen. Also es gibt ja verschiedene Ausbildungsbereiche. Es gibt einmal also diese Grundausbildung, die ist aber aufgeteilt in zwei Bereiche. Einmal den medizinischen Bereich, das sind alles, die irgendwie was mit Therapie zu tun haben oder auch Ärzte natürlich auch gerne.
Sportwissenschaftler, gell, zählen da auch rein?
Auch in die, ja genau, Sportwissenschaftler auch, also auch mit, irgendwann ist irgendwie so dieser Übergang in den Move-Bereich, in die Leute, die mehr mit Bewegung und Training und Coaching zu tun haben und eher Gruppen. Da kann aber auch ein Sportwissenschaftler drin sein. Also es kommt natürlich auf seinen Tätigkeitsbereich an, ob er eher mehr im Fitnessstudio dann arbeitet und da irgendwie Analysen einzeln macht oder ob er mehr mit Gruppen macht oder Personal Training, was auch immer. Also diesen medizinischen Bereich, da gibt es eben auch diese medizinischen Wörter, die immer mehr gebraucht werden, also Fachbegriffe. Und das kann für jemanden aus dem, der Yoga-Lehrer ist, natürlich teilweise überfordernd sein oder der im Sportverein einfach Trainer A, B, sonst wie Lizenz hat, wenn dann da diese ganzen medizinischen Fachbegriffe herumgeschleudert werden. Ja? Also deswegen gibt es diesen Med- und Move-Ausbildungszweig, alles mit Grundausbildung, mit diesem Spiraldynamik Grund. Basic-Sachen, die man lernen muss, um damit erstmal überhaupt richtig gut arbeiten zu können. Genau. Und nachher geht es dann halt in weitere Vertiefungslevel, Intermediate und 1-2 und wie sie alle heißen, so ein persönliches Coaching auch für pädagogische Vermittlung, weil auch das gehört zum guten Therapeuten. Wie vermittle ich das? Ja. Nicht jeder ist ein visueller Mensch oder ein auditiver Mensch oder manchmal ist es eine Kombination oder jemand muss das fühlen. Das muss man lernen und sich, auch wenn man das selber nicht ist, versuchen, darauf einzustellen und das den dort abzuholen.
Ja. Und ich finde ja auch, was ich immer wieder merke, jetzt auch in der Physiotherapieausbildung, mein Gott, warum haben wir nicht beigebracht bekommen zu reden? So, gell, wie man eine Gesprächsführung macht. Also das war wirklich so, ich bin wirklich im Nachhinein heilfroh für diese 2,5 Jahre Psychiatrie einfach irgendwie, wo ich darüber einfach arbeiten musste, so, ja, weil das merke ich immer noch so im Umfeld oder auch was Patienten dann berichten oder sowas halt, dass es wirklich oft daran stockt, wie du auch gesagt hast, wo hole ich den Patienten jetzt ab, wo ist der gerade, wie kann ich ihm das verständlich machen und erklären und wie kann ich mich so gut es geht rückversichern, dass er mir folgen kann irgendwie, was ich da gerade von ihm will. Weil das sind ja viele Informationen, die man ihm gibt und ab wann überfordert man den Patienten, ab wann macht er auch einfach dicht, gell? Weil er sagt, ey, jetzt hast du zwei Dinge an mir kritisiert, das reicht mir für heute so, gell? Obwohl man gar nicht kritisiert hat, aus seiner eigenen Sicht heraus, gell? Greift die Spiraldynamik sowas auch auf in Ihrer Ausbildung? Gibt es da auch?
Ja, das ist in dem pädagogischen Teaching nachher, also wo man einfach auch Anleitungen vor den Leuten gibt. Da kriegt man dann auch Feedback, wie man das gemacht hat, was war gut, was kann man noch optimieren. Da geht man genau darauf ein. Also da geht es ja darum, nachher auch jemanden dazu auszubilden, eben als Dozent oder Vermittler tätig zu sein. Hm. Ja, das ist halt nicht in der Grundausbildung, in den Basic-Kursen, sondern erst in den höheren Leveln, weil dann hast du halt deine, sag mal, das Konzept verstanden. Jetzt geht es darum, wie vermittelst du das eben jedem so, wie er es jetzt gerade, wie du sagtest, nötig hat. Und das ist, ja, für manchen mag das ganz schwer sein, dass es lernt. Manche lernen es vielleicht auch nie ganz. Leider ist das auch so. Also irgendwo gehört auch eine gewisse Portion Talent vielleicht auch dazu oder Empathie. Ich weiß es nicht. Also bis zu einem gewissen Grad kann man es lernen und darüber, also das unterscheidet vielleicht einen guten von einem sehr guten Therapeuten nachher, dass du das wirklich kannst bei jedem oder eben nicht.
Ja. Jetzt nochmal ganz kurz, ich hoffe, du kannst das jetzt mal ganz kurz aus dem Stegreif.
Ich probiere es.
Jetzt für jemanden, der sagt, oh, mit der Spiraldynamik möchte ich mich mehr auseinandersetzen. Wo könnte der Informationen finden? Kannst du Bücher empfehlen vielleicht, die man sich dazu holt?
Also natürlich gibt es erstmal die offizielle Spiraldynamik-Website, spiraldynamik.com. Und da gibt es schon mal ganz viele Hinweise auf Bücher und Publikationen. Oder man kann sicher auch bei YouTube, die sind gerade im letzten Jahr dabei, auch fleißig mal ein paar Videos zu produzieren, jetzt durch Corona praktisch in Zwangszugsphase. Was aber super ist, dass man das auch endlich dort mal findet, weil das war lange nicht dort zu finden. Bücher gibt es en masse, natürlich ganz viel zum Thema Fuß, aber auch im Prinzip ganze Körperhaltung, Tanz, Yoga, also Laufen, Medical Running. Also da gibt man einfach mal Spiraldynamik und irgendwas ein und da kommt demnächst ein Buch zum Thema Golf. Also da gibt es unheimlich viel. Man muss halt wissen, was will ich jetzt wissen? Es gibt therapeutische Bücher, die wirklich Fachwörter wieder gebrauchen oder welche, die mehr für Laien verständlich sind. Aber das würde ich auf der spiraldynamik.com-Seite gucken, was da alles so ist. Und da gibt es was über Kongresse, die stattfinden. Da kann man eine Therapeutenliste finden. Also ja, das ist so mein erster Hinweis.
Ja, das ist doch schon mal super. So, gibt es noch was zu der Spiraldynamik, Wir haben uns jetzt so durch den Fragenkatalog so.
Ich überlege mal kurz. Was haben wir denn? Also ich glaube, wir haben eigentlich ganz viel schon gesprochen.
Gell? Wir haben schon, also ich würde jetzt auch, ich würde auch so sagen, man hat auf jeden Fall einen guten Einblick in die Spiraldynamik so bekommen.
Ja. Und, ich hoffe doch, ja. die es nachher hören, dass die vielleicht neugierig geworden sind und sagen, okay, das ist nichts Spirituelles, irgendwie universelle Spirale. Also Spiralen gibt es überall in der Natur, aber in unserem Körper vor allen Dingen. Und man bewegt sich dann aber nicht komisch spiralwurmförmig durch die Gegend, sondern das sieht nachher ganz toll, elegant und ökonomisch und gut aus. So.
Und man fühlt sich gut.
Ja, und man fühlt sich gut, genau.
Super, dann würde ich
dir. Der Körper gibt einem das zurück.
Genau. Ja. Dann würde ich nämlich dir gerne die Abschlussfrage stellen, die ich von jedem sozusagen aus meinem Berufsfeld einmal hören möchte. Na. Ganz aus deiner Sicht, was braucht ein guter Physiotherapeut?
Ja, da habe ich ja schon gerade so ein bisschen reingespielt. Also, dass diese Fähigkeit, sich auch auf andere einstellen zu können, ihn da abzuholen, wie er ist, aber auch selbst eine Neugier beizubehalten, die Komplexität des Körpers immer besser zu verstehen. Also nicht zu sagen, ich weiß jetzt alles, sondern einfach immer weiter rumzuschauen, was gibt es noch, was verändert sich da, dass man das versucht mit zu integrieren und auch mit herauszufinden. Vielleicht auch, auch die Bereitschaft zu sagen, das ist nicht mehr mein Thema oder da habe ich meine Grenze und zu sagen, da müsste ein Kollege interdisziplinär, ob das jetzt ein Osteopath ist oder der orthopädische Schuhtechniker, dass man auch zusammenarbeitet. Ja? Wir sind ja nicht alleine auf der Welt und wir können nicht alles, weil das gibt zwar welche, die das behaupten, aber das geht nicht. Und von daher ist das, glaube ich, das große Thema. Also Neugier behalten, weltoffen sein, über die Bereiche hinausschauen, das integrieren, was man gelernt hat, für sich natürlich an. Jeder hat ja seinen Fingerabdruck, klar, für die Therapie. Und einfach dieses, den Patienten da abzuholen, wo er ist, also diese pädagogische Kompetenz. Und das ist bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall lernbar. Und das ist für mich ein guter Therapeut, der das weiter übt und einigermaßen beherrscht oder da dran bleibt. Mhm. Genau.
Also auf allen Ebenen in Bewegung bleibt, so ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall. Ach, und doch, ein Punkt fällt mir noch ein.
Ja.
Wir neigen dazu, und da schließe ich mich nicht aus, den Patienten zu doll zuzumüllen mit zu viel.
Total.
Wir kennen tausende Übungen. Und das müssen Sie auch noch.
Ja.
Also, dass wir die Essenz filtern für den Patienten, weil der braucht nicht alles wissen. Mhm. Der braucht auch nicht wissen, dass es zwei Pole gibt, die sich zueinander bewegen. Das ist eigentlich völlig wurscht. Hauptsache, er macht es nachher so. Und wie ich ihm das beibringe, ist, also ich versuche auf möglichst schnellen Weg den größtmöglichen Erfolg zu haben, damit er eben nicht überfrachtet ist, sondern für sich das Bestmögliche und auch das schnellste Resultat erreichen kann. Also mehr Essenzarbeit und nicht mit Umwegen immer, mit tausend Umwegen. Und dazu neigen wir, weil wir einfach so viel im Hinterkopf haben, aber eben gucken müssen, was ist für den da jetzt wichtig. Ja. Das ist für mich auch ein guter Therapeut, der Essenz ziehen kann.
Ja, ja, ja. Das ist ein guter Punkt. Oh ja, übe ich mich täglich drin. Gerade wenn man da was Neues oder ja, weil man da was Neues hat und man denkt dann so, oh, das ist so cool, das muss ich der ganzen Welt mitteilen. So, und dann sitzt da irgendwie Oma Duck vor einem und denkt sich, oh Gott, ich wollte doch
nur. Was will die von mir? Ja, genau. Ja, ja, genau. Na, und da muss man sich runterschrauben, dass man sagt, okay, was kann der, was ist realistisch, dass der hinkriegt? Und was er vielleicht auch dauerhaft hinkriegt. Und Oma XY, Erna, die muss ich jetzt nicht ganz komplex alles verbessern, was geht, sondern wenn die ein paar Sachen, eine Handvoll Sachen hat, auf die sie achten kann, da wird sie glücklich mit sein. Und da wird schon einiges passieren. Der Körper reagiert ja. Das ist ja Aktion, Reaktion.
Ja,
wird immer kommen.
Ja. Ja. Super, Janina. Das ist ein tolles Schlusswort. Aktion, Reaktion. Das ist perfekt. Damit haben wir es rund gekriegt. Spiralig. Sehr schön. Super, Janina, ich bedanke mich total für das Gespräch mit dir.
Bitte, ja. Bitte, gerne.
Und vielleicht mal wieder, gell?
Ja, ja. Wir sind mal gespannt, wie die anderen das finden dann. Ja. Ob wir sie zu doll zugelabert haben. Ob Bestimmt. Wir eine Essenz gefunden haben.
Genau, aber dafür sind Podcasts da. Das ist ja die Freiheit bei Podcasts. Man kann so viel und so lange reden, wie man möchte.
Ja, genau.
Und der
genau.
andere kann einfach ausmachen. Oder ja, weiter genau. zuhören.
Freiheit. Wir hoffen, dass sie mal bis zum Ende hören.
Genau. Sehr schön. Also Janina, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich bedanke mich bei dir. Und wir können tatsächlich sagen, bis bald, weil wir einfach im selben Bereich, in derselben Stadt arbeiten.
Das genau, wir sehen uns immer wieder mal. Das genau. ist sehr schön.
Super. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao, ciao.